ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 9. Dezember und wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Immer wieder befassen wir uns an dieser Stelle mit dem Einsatz von Drohnen im Ukraine-Krieg, mit den Auswirkungen auf das Gefechtsfeld und der Bedrohung der Soldaten. Auch technische Neuerungen, etwa bei der Drohnenabwehr, beleuchten wir regelmäßig. Heute soll es in einem kompakten, kurzen Schwerpunkt um Abwehrsysteme gehen, konkret um eine neu entwickelte Abfangdrohne für die Bundeswehr. Aber zuerst, Kai, schauen wir natürlich auf das Thema, das derzeit alle bewegt, die neue US-Sicherheitsstrategie, die vor allem diesseits des Atlantiks ziemlich explosive Wirkung entfaltet hat. Jetzt haben wir es schriftlich. Der US-Präsident und seine MAGA-Bewegung mögen ihn gar nicht, unseren European Way of Life. Aber man wolle uns helfen, politisch auf den rechten Weg zu finden. Vor allem die europäische Einwanderungspolitik bedürfe dringend einer Kurskorrektur. Europa drohe sonst die so wörtlich zivilisatorische Auslöschung. So steht es, schwarz auf weiß, in der neuen Sicherheitsstrategie der USA, die am Freitag in Washington vorgestellt wurde, kurz nach Aufnahme unserer Podcast-Folge. Das gut 30 Seiten starke Papier enthält fundamentale und ungewöhnlich harsch formulierte Kritik an Europa und liest sich streckenweise so, als sei der wichtigste Verbündete des alten Kontinents dabei, sich aus der transatlantischen Partnerschaft zu verabschieden.
Die USA haben in dieser Woche scharfe Töne gegenüber Europa angeschlagen und sorgen damit innerhalb der EU für Diskussionen. In ihrer überarbeiteten Sicherheitsstrategie beklagt die Trump-Regierung einen Verlust von Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa sowie eine Unterdrückung der Opposition. Aktivitäten der EU würden die politische Freiheit und Souveränität untergraben. Ziel sei deshalb, Europa bei einer Kurskorrektur zu helfen.
Ein Hilfsangebot also, Europa auf den rechten Kurs zurückzuführen, gemeint ist der richtig rechte. Mit Unterstützung tatsächlicher oder vermeintlicher Gesinnungsgenossen wie der AfD soll das aus Sicht der MAGA-Ideologie ärgerlich liberale Europa umgebaut werden, das durch Migration und Zensur seine so wörtlich zivilisatorische Identität zu verlieren drohe. Einige europäische Regierungen treten grundlegende Prinzipien der Demokratie mit Füßen, um die Opposition zu unterdrücken. So behauptet es nicht zum ersten Mal die Trump-Regierung. Deshalb sei es nicht klar, ob Europa ein verlässlicher Verbündeter bleiben könne. Vor diesem Hintergrund wolle man den Widerstand gegen den derzeitigen politischen Kurs unterstützen. Dazu verweist die US-Regierung auf ihre Zusammenarbeit mit rechtsgerichteten Parteien in Europa. Der wachsende Einfluss dieser patriotischen europäischen Parteien gebe Anlass zu großem Optimismus. Seit Freitag ist er also besonders aufgewühlt, der Atlantik-Kai, weil sich nun beide Seiten fragen, was noch übrig ist von der vielbeschworenen Wertegemeinschaft und ob die anderen da drüben noch verlässliche Partner sind. Dazu haben uns auch schon etliche Mails von Hörerinnen und Hörern erreicht. So schreibt Jörg Weule, die neue US-Sicherheitsstrategie sei für Deutschland die Hölle. Was war deine erste Reaktion auf die neue US-Sicherheitsstrategie, Kai?
Also mein erster Reflex war, die wollen Europa zerstören. Das ist sowas wie ein Frontalangriff, vor allem auf die Europäische Union, also auf diesen mächtigen Zusammenschluss von Staaten auf unserem Kontinent. Das Ziel scheint mir, Europa wieder so ein wenig in Einzelteile zu filettieren, die dann natürlich viel leichter handhabbar sind und letztlich ja Spielbälle werden könnten für die USA und übrigens ja auch für Russland, weshalb Moskau ja auch geradezu begeistert ist von diesem Papier. Und noch einfacher wird es für MAGA und Moskau, wenn ihnen geneigte rechte bis rechtsextreme Parteien immer mächtiger werden in Europa, mit denen Washington ja jetzt, du hast es gesagt, gelobt hat, zusammenzuarbeiten. Wir haben ja hier bei den Streitkräften schon öfter über die Zange geredet, in der sich Europa jetzt befindet, aus östlicher Richtung sowieso, aber jetzt auch von Westen. Und dass Europa von den USA alleingelassen wird im Kampf gegen den Autoritarismus, dazu noch von Autoritären im Inneren gleichzeitig bedroht wird. Also das ist ein hartes Los, aber eines, das Europa jetzt annehmen muss. was man Bundesregierung und anderen europäischen Regierungen ja vorwerfen muss. Die haben uns immer versichert, es gebe einen Plan B in der Schublade im Falle einer Trump-Wiederwahl. Aber Trump ist seit 2016 und noch mehr eigentlich seit Anfang dieses Jahres, also seit Anfang seiner zweiten Amtszeit, sehr stringent, sehr zielstrebig, antieuropäisch. Und er stellte von Anfang an die Außenpolitik quasi von den Füßen auf den Kopf. Also weich gegenüber den bisherigen Gegnern, Russland und auch China wird ja eher verschont in dem Papier, aber hart gegenüber den eigentlichen oder sagen wir bisherigen Verbündeten, also Europa eben, weil die vermeintlich auch einfacher zu manipulieren sind.
Nach einer kurzen Schockstarre gab es ja unterschiedlich deutliche Reaktionen aus Deutschland. Maximale Aufmerksamkeit sicherte sich Norbert Röttgen mit seiner Einschätzung, wir erlebten nun eine zweite Zeitenwende. Der CDU-Außenpolitiker und überzeugte Transatlantiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs stünden die USA nicht mehr an der Seite der Europäer. Die USA wollten sich künftig gezielt in die inneren Angelegenheiten Europas einmischen, und zwar, Zitat, nach den ideologischen Vorgaben der MAGA-Bewegung, Zitat Ende, also der Make America Great Again-Bewegung. Die USA würden dazu in Deutschland die Zusammenarbeit mit der AfD suchen, so Röttgen. Zu einem ähnlich klaren Urteil kommt Roderich Kiesewetter für die CDU im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Die USA seien unter Trump kein Wertepartner mehr, sagt er. In Wahrheit ist das keine ganz neue Einschätzung, Kai. Aber natürlich hat nicht der US-Präsident die neue Sicherheitsstrategie verfasst. Ich halte den impulsiven und narzisstischen Trump offen gestanden für gar nicht strategiefähig, weil er einfach zu ungeduldig ist. Das Papier trägt aber unter anderem eindeutig die Handschrift des Vizepräsidenten, also die Handschrift von J.D. Vance. Da kommt dir manches bekannt vor, oder?
Ja, absolut. Ich saß ja im Saal Mitte Februar dieses Jahres, als J.D. Vance, also der US-Vizepräsident, bei der Münchner Sicherheitskonferenz seine vielbeachtete Rede hielt. Und während meine Kollegen und ich anfangs noch dachten, ein Glück, er hat jetzt nicht den sofortigen Abzug zehntausender US-Soldaten aus Europa angekündigt. Aber es blieben uns im Lauf der Rede dann doch mehr und mehr die Münder offen stehen. Es wurde auch immer stiller im Saal, Applaus gab's eigentlich gar nicht mehr. Nicht, weil alle andächtig lauschten, sondern weil sie in Schockstarre verfielen. Weil das schon damals eigentlich die klare Ansage war, mit dem liberalen Europa teilen wir einfach keine Werte mehr. Es kamen schon damals Vorwürfe, hier würde die Meinungsfreiheit ausgehöhlt in Europa, während gerade in den USA unliebsame Journalisten aus dem Weißen Haus verbannt wurden. Es war auch die Ansage, wir arbeiten gegen die Europäische Union, aber gerne mit antieuropäischen, mit rechten, zum Teil rechtsextremen Parteien in Europa zusammen. Und es gab ja auch zum Beispiel das Treffen mit Alice Weidel von der AfD, die ja auch dann im Wahlkampf von Elon Musk unterstützt wurde und so weiter. Und all das findet sich ja nun auch schwarz auf weiß in dem Papier wieder. Also wenn die Vance-Rede so etwas wie die Ansage war, wenn ihr euch nicht ändert, dann brauchen wir eine Beziehungspause, ist die Sicherheitsstrategie aus meiner Sicht jetzt tatsächlich die Scheidungsurkunde. Und das Absurde ist eigentlich daran, die USA legen sich ja Zurückhaltung auf. Man will nicht mehr überall auf der Welt Ressourcen verschwenden, in Anführungsstrichen, und den Weltpolizisten spielen. Aber was Europa angeht, so gilt das ganz und gar nicht. Es gilt das Gegenteil. Man will Europa bei der Korrektur seines derzeitigen Kurses helfen. Zitat Ende. Also müssen wir uns auf mehr Einflussnahme aus den USA einstellen. Aus Russland kennen wir das schon, aber dass das aus den USA kommt, ist neu. Also im Grunde droht da jetzt so eine Art hybrider Zweifrontenkrieg, wenn man es klar sagen will.
Auffällig, wenn auch wenig überraschend, dass die Bundesregierung auf das US-Papier etwas verhaltener reagiert und vorsichtiger formuliert. Allen voran Außenminister Johann Wadephul, der bei all den offensichtlichen Schwierigkeiten in der transatlantischen Beziehung daran erinnert, dass Deutschland die USA nach wie vor braucht als mit Abstand wichtigsten Alliierten.
Ohne den nuklearen Schutzschirm der Vereinigten Staaten von Amerika, der übrigens von den USA überhaupt nicht in Frage gestellt wird, wären wir schutzlos. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir nüchtern bleiben.
Nüchtern bleiben heißt für den Minister aber nicht sich alles bieten lassen. Mit Blick auf die starke Kritik der US-Regierung an Europas Demokratien sei man klar abweichender Meinung, so Wadephul.
Wir brauchen diesbezüglich keine Hinweise von draußen, auch nicht von Freunden, wie wir unsere Meinungsäußerungsfreiheit in unseren Ländern in Europa organisieren, wie wir Parlamentarismus und Demokratie organisieren. Das legen unsere Verfassungen fest. Daran halten sich alle EU-Staaten peinlich genau. Da glaube ich, sind wir sehr gut aufgestellt.
Über diesen Punkt müsse man mit den USA kritisch diskutieren. So sieht man es auch in Brüssel, wo EU-Ratspräsident Antonio Costa auf Europa bezogene Passagen der neuen US-Sicherheitsstrategie zurückgewiesen hat. Die EU könne die Androhung einer Einmischung in das politische Leben Europas nicht akzeptieren, sagte Costa. Die USA könnten nicht stellvertretend für europäische Bürger entscheiden, welches die guten Parteien und die schlechten Parteien sind. Und weiter?
Wenn wir Verbündete sind, sollten wir uns auch wie Verbündete verhalten. Und Verbündete drohen nicht mit Einflussnahme in interne politische Angelegenheiten der Verbündeten. Man respektiert sie. Man respektiert die Eigenständigkeit des anderen. Warum versuchen so viele, Europa zu untergraben? Weil wir stark sind.
Das sollte vermutlich kämpferisch klingen, aber wie stark ist denn Europa, Kai?
Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht könnte man etwas vereinfacht sagen, wirtschaftlich ist Europa stark, wenn es zusammenbleibt, militärisch aber allein eben noch nicht stark genug, wenn es nicht zum Spielball der Großmächte werden will. Aber die Grundlagen für ein militärisch souveräneres Europa sind ja gelegt, sowohl von deutscher als auch von EU-Seite. Und was die Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO auch angeht. Also wir sollten Europa auch nicht zu kleinreden, finde ich. Es lagern hier die russischen Staatsmilliarden, die ein gewaltiger Hebel wären, sage ich noch im Konjunktiv, der Ukraine zu helfen. Die Europäer sind derzeit der wichtigste Ukraine-Unterstützer, weil sie eben erkannt haben, wenn Russland dort siegt, dann wächst die Bedrohung ins Unermessliche. Und es waren die Europäer, die Sanktionen verhängt haben, die Putin wirklich zusetzen. Europas Problem ist auf der anderen Seite, dass es sich in einer Übergangsphase befindet, aus meiner Sicht. Also es ist jetzt keine Raupe mehr, aber auch noch nicht wirklich ein Schmetterling. Es ist ohne die USA eben noch sehr verletzlich. Und so erkläre ich mir auch die zunächst verhaltenen Reaktionen. Man will jetzt gerade auch nicht Donald Trump zu einem Zeitpunkt zusätzlich verärgern, wo diese Verhandlungen laufen mit der Ukraine, mit Moskau. Und auch zu einem Zeitpunkt, den Bundeskanzler Friedrich Merz ja einen schicksalhaften genannt hat bei diesem Treffen in London mit dem britischen Premier Starmer, mit dem französischen Staatspräsidenten Macron und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Also eine aus Merz Sicht vielleicht entscheidende Zeit für uns alle, soll heißen für Europa. Mein Eindruck ist, so radikal den Kurs ändern von dieser Daddy-Ego-Streichel-Strategie hin zu, okay, jetzt sind wir auf uns gestellt, wir kappen jetzt alle Verbindungen, das will man dann eben doch nicht. Man kann ehrlicherweise auch nicht, denn die USA werden weiter benötigt. Ohne die Geodaten für die Zielerfassung, also ohne Satellitentechnologie, bekommt die Ukraine ein Problem und auch die europäischen NATO-Staaten bekämen ein Problem. Ohne dass man weiter im Rahmen dieses Pearl-Programms, also dieses Programms, mit dem man weiter Waffen in den USA kaufen kann, um sie dann der Ukraine zu geben, ohne das bekäme die Ukraine ein gewaltiges Problem. Und was die NATO, also den Schutz Europas betrifft, so ist man auf diesen nuklearen US-Schutzschirm auf absehbare Zeit weiter angewiesen. Darauf hatte ja Johann Wadephul hingewiesen. Es gibt derzeit keinerlei planbaren Ersatz dafür, auch wenn Frankreich und Großbritannien ja selber über Atomwaffen verfügen. Und immer wenn die Rede davon ist, dass Russland 2029 oder sogar früher einen Angriff auf NATO-Staaten wagen könnte, dann bekommen Militärstrategen ja gewissermaßen Schweißausbrüche, wenn man dann auf sich allein gestellt wäre. Denn so schnell, sagen uns Analysten, wird sich Europa eben nicht militärisch selbstständig machen können. Das dürfte eher so bis zum Jahr 2035 dauern. Denken wir nur daran, dass die USA uns ja Tomahawk und andere weitreichende Waffen liefern wollten oder wollen, bis da eine europäische Variante entwickelt ist, dauert es. Aber jedenfalls muss Europa, denke ich jetzt, die Strategie gegenüber sich selbst und auch gegenüber Donald Trump, wie sehr will es weiter der Gefallsucht in dieser Hinsicht erliegen, wirklich überdenken.
Also vielleicht erstmal Schluss mit Schmeicheleien. Das amerikanische Strategiepapier und die europäischen Reaktionen darauf offenbaren ja einen handfesten transatlantischen Streit, vielleicht gar ein Zerwürfnis. In Washington ist schon lange viel Wut über die EU spürbar, das wissen wir. Trump betrachtet Brüssels Vorgehen gegen einzelne Tech-Konzerne mit riesiger Marktmacht als Verletzung der Meinungsfreiheit, als Angriff auf die US-Tech-Branche. Und zuletzt hatte Trumps Team eine Millionenstrafe der EU gegen Elon Musks Plattform X verdammt. Musk forderte daraufhin die Abschaffung der EU, warf ihr vor, die Freiheit zu erdrosseln und bekam dabei demonstrativ verbale Unterstützung von US-Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio. Aber gleichzeitig, Kai, sind die Europäer und die Amerikaner ja Partner in der NATO. Ich erinnere mich noch an Trumps erste Amtszeit, da sorgte man sich im Weißen Haus noch um den Wettbewerb der Großmächte. Und die Sicherheitsstrategie von, ich glaube, 2017 war es, die drehte sich noch um die Bedrohung durch China und Russland. Wie passt die nun neue US-Sicherheitsstrategie also zur NATO-Strategie mit Blick auf Putins Russland und den Angriffskrieg gegen die Ukraine? Wie passt das zusammen?
Ja, es passt eigentlich gar nicht zusammen. Das ist in der Tat ein etwas absurder Kontrast zur NATO, die nach wie vor Russland als größte Bedrohung betrachtet. In Den Haag im Juni hat Trump noch die Gipfelerklärung mitgetragen, in der Russland ausdrücklich genannt ist. Und genau deshalb bedeutet diese Strategie, finde ich, auch für die NATO im besten Fall eine Nebelkerze, weil eben unklar bleibt, wie sich die USA zu dem Bündnis verhalten. Da steht jetzt der Satz, viele Europäer betrachten Russland als existenzielle Bedrohung. Da hätte man in Klammern hinzufügen können, ist es aber aus US-Sicht nicht. Also was hergestellt werden soll, davon ist die Rede in dem Papier, ist eine irgendwie geartete strategische Stabilität. Also ich übersetze mal, man muss mit Russland irgendwie auskommen, vielleicht sogar Geschäfte machen. Und das ist natürlich ein scharfer Kontrast zur Haltung früherer US-Regierungen. Hinzu kommt, das Papier erteilt ja einer NATO-Erweiterung eine Absage, was nicht nur für die Ukraine eine schlechte Nachricht ist, aber was natürlich ganz im Sinne Russlands ist. Jedenfalls gibt es ausdrückliches Lob aus Moskau. Die erfolgten Änderungen in der US-Strategie seien weitgehend in Übereinstimmung mit der Sichtweise Russlands. So verlautet es von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Das kann man jetzt nicht überraschend finden, wenn sich Putin darüber freut, denn immerhin eröffnet es ja die Möglichkeit, gemeinsam mit den USA Europa klein zu halten, wenn nicht gar zu zerstören und in Einzelteile zu zerlegen und damit die eigene Einflusssphäre auszuweiten. Aber es ist, das hattest du ja auch schon angedeutet, Stefan, ein wirklich historischer Einschnitt, dass es diese ideologische Übereinstimmung in Moskau und Washington zu geben scheint.
Ja, zumindest eine historische Kehrtwende der US-Außenpolitik. Trump sucht sich, so scheint es mir, von lästigen Bündnissen und internationalen Organisationen zu befreien, weil er überzeugt ist, dass sie Amerikas Interessen eher behindern. Er setzt auf die Macht des Stärkeren, auf die aus seiner Sicht ungebrochene politische, wirtschaftliche und militärische Überlegenheit Amerikas, der sich alle Schwächeren zu beugen haben. Und aus meiner Sicht entscheidend wird die Frage sein, ob Trump bereit ist oder sich gar schon entschieden hat, die Welt zu teilen, also etwa in geopolitische Einflussbereiche aufzuteilen, wo sich dann China, Russland und die USA nicht gegenseitig in die Quere kommen. Aber das besprechen wir hier mal ausführlich und in Ruhe in einem Schwerpunkt mit Experten. Kai, wie sieht es aus bei den ja weiterlaufenden Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine?
Ja, die diplomatische Maschine steht nicht still, das ist sicher. Es gab über das Wochenende wieder Treffen von US-Vertretern mit der Ukraine in Florida. Der ukrainische Präsident Zelensky reist weiter kreuz und quer durch Europa. Heute Dienstag war er in Rom, am Montag in London, um sich mit den mächtigen europäischen Partnern, ohne Polen übrigens, abzustimmen. Dann war er in Brüssel bei der EU und bei der NATO. Entstanden ist daraus ein 20-Punkte-Plan. Der ursprüngliche, wohl entscheidend von Moskau mitgeschriebene, war ja noch 28 Punkte lang, der jetzt aber wieder mit den USA verhandelt werden muss. Ich würde das trotz aller Signale aus den USA, dass man kurz vor einer Lösung stehe, unter das Stichwort schwierig stellen, denn selbst wenn es gelingt, die Europäer und Amerikaner und Ukrainer hinter einer Position zu versammeln, ist eine Ablehnung aus Moskau doch eher wahrscheinlich. Aber schon dieser erste Schritt, also Einigung zwischen der Ukraine, unterstützt von den Europäern, mit den USA, ist kompliziert.
I'm skeptical about some of the details which we are seeing in the documents coming from the US side, but we have to talk about it.
Ich bin skeptisch gegenüber einigem, was wir in den Dokumenten von US-Seite gesehen haben. So formulierte es noch am Montag der Bundeskanzler Friedrich Merz. Und Zelensky stellte nach diesem London-Treffen, wo ja dann auch Keir Starmer und Emmanuel Macron dabei waren, nochmal klar, dass es keine Gebietsabtretung an Russland geben könne, weil das gegen die Verfassung verstoße. Sodass insgesamt der Eindruck entsteht, bei den beiden entscheidenden Punkten, Aufgabe des Donbass und Sicherheitsgarantien für die Ukraine, hakte es zuletzt weiter.
Und von US-Seite, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, wurde der Druck auf Zelensky ja erneut erhöht, auch persönlich. Es gab beißende Kritik von Donald Trump.
Hast du völlig richtig mitgekriegt, und das passiert ja nicht zum ersten Mal. Aber zuletzt, spätestens mit diesem 28-Punkte-Plan, ist ja offensichtlich geworden, dass Trump erneut stärker geneigt ist, der russischen Lesart dieses Krieges zu folgen und sich, weil er auch die einfachere Zielscheibe darstellt, Zelensky als Schuldigen ausgeguckt hat, sollte es mit diesen Friedensbemühungen nicht klappen.
And I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the proposal. That was as of a few hours ago. His people love it. But he has it. Russia's fine with it.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Präsident Zelensky noch nicht einmal den Vorschlag gelesen hat. Seine Leute lieben diesen Vorschlag und Russland findet ihn in Ordnung, so Trump wörtlich, wo sich so mancher fragte, wo das jetzt genau herkam, nachdem man tagelang ja zusammengesessen hatte mit den Unterhändlern der Ukraine. Also derzeitige Trump-Strategie, Druck auf Kiew, passt ja auch so ein bisschen zur nationalen Sicherheitsstrategie, könnte man anfügen, und entspricht eben genau der Kreml-Erzählung, die Ukraine stehe dem Frieden im Wege. Aber auch der zweite Teil des Trump-Zitats gibt ein bisschen Rätsel auf, denn aus Russland verlautete zuletzt, am US-Friedensplan seien noch starke Änderungen nötig, wie es einer von Putins wichtigsten Beratern ausgedrückt hat. Und das ist ja schon erstaunlich deutlich, wenn man bedenkt, dass Moskau Verhandlungen zuletzt immer verschleppt und Sanktionen abgewendet hatte mit der Rhetorik, man wolle ja Frieden, aber es müssten noch Details geklärt werden. Also zusammengefasst, alle diplomatischen Anstrengungen, Abstimmungen der vergangenen Wochen könnten hinfällig sein, wenn Putin doch am Ende wieder ablehnt, was aus meiner Sicht nicht unwahrscheinlich ist.
Vielleicht auch, weil er glaubt, dass er militärisch ans Ziel kommt. Damit sind wir beim Blick auf die aktuelle Lage.
Ja, wo Russland weiter die Erzählung voranzutreiben sucht, dass ein Sieg unausweichlich sei. Man rücke an allen Frontabschnitten vor, so hat es Generalstabschef Gerassimow jetzt aktuell gesagt. Richtig daran ist, dass die Ukraine natürlich stark in der Defensive ist, gerade im entscheidenden Donbass, in der Stadt Pokrovsk zum Beispiel, die Russland ja behauptete, schon vor mehr als einer Woche erobert zu haben, wird weiter gekämpft, auch im östlich davon gelegenen Myonorad. Die Gefahr eines Einschlusses ukrainischer Truppen, vor der ja immer wieder gewarnt wurde, ist nach wie vor groß. Also wir sollten die Lage nicht schönreden, aber es gibt eben auch keine Anzeichen, dass Russland bald in der Lage wäre, das Territorium, das es in Donetsk ja längst beansprucht, bald auf dem Schlachtfeld einnehmen zu können. Dafür ist das Vorrücken zu langsam und zu verlustreich. Auch jenseits der Frontlinien sendet Moskau weiterhin wenig Friedenssignale. Nehmen wir nur das Wochenende, da hat Russland erneut gezielt die Energieinfrastruktur der Ukraine angegriffen. Kraftwerke und Umspannwerke in vielen Landesteilen wurden beschädigt oder zerstört. Die Angriffe in der Nacht auf Samstag mit 650 Drohnen und 51 Raketen gehörten zu den schwersten des gesamten Krieges. Deshalb kam es am Montag dann auch landesweit zu geplanten Stromabschaltungen. Mancherorts bis zu 8 Stunden, und in der Region Sumy, also im Norden der Ukraine, war das auch am heutigen Dienstag nach Angriffen dort wieder der Fall. Und dann lass mich noch auf einen Vorfall kurz gucken, der nicht in der Ukraine selbst spielt, aber in die Kategorie hybride Kriegsführung sich einsortieren lässt. Litauen hat nämlich den Notstand ausgerufen und das Parlament um Erlaubnis gebeten, dass Militär, Polizei und Grenzschutzbeamte gemeinsam operieren dürfen. Grund sind mutmaßliche Schmugglerballons aus Belarus. Und da diese Ballons den Flugverkehr gestört haben, musste der Flughafen in Vilnius wiederholt geschlossen werden. Laut Litauen werden diese Ballons von Schmugglern eingesetzt, um Zigaretten zu transportieren und stellen einen, Zitat, hybriden Angriff von Belarus dar, also einem engen Verbündeten Russlands.
Danke, Kai, für diesen Rundumblick. Kommen wir zum angekündigten Schwerpunkt. Im Ukraine-Krieg sehen wir es täglich. Drohnen haben die Kriegsführung fundamental verändert. Sie jagen und töten auf dem Gefechtsfeld. Sie verlangsamen militärische Operationen oder machen sie ganz unmöglich. Sie behindern den Nachschub. Sie zwingen Soldaten zum wochenlangen Ausharren im Schützengraben. Sie verhindern die Bergung von Verwundeten. Und am Ende untergraben sie auch die Moral der Soldaten. Ihre tödliche Effizienz hat auch damit zu tun, dass die Abwehrsysteme zurzeit nicht Schritt halten mit dem Kampfmittel Drohne. Deshalb wollen wir mal einen genaueren Blick auf die technischen Aspekte werfen. Mein Kollege Achim Gutzeit hat dazu recherchiert und sich mit Sven Steingräber unterhalten. Er ist einer der Geschäftsführer von Argus Interception, ein Start-up, das eine Abfangdrohne für die Bundeswehr entwickelt hat. Achim, vorweg die schlichte Frage, warum sind Drohnen eigentlich immer noch so gefährlich und so schwer abzufangen?
Ja, kurz gesagt ist die Antwort genauso vielschichtig, wie Drohnen technisch verschieden sein können. Das betrifft vor allem die Steuerung. In der Regel werden Drohnen ja über ein Funksignal, also über elektromagnetische Wellen gesteuert. Bei Standarddrohnen für Hobbypiloten sind das im Regelfall 2,4 und 5,8 Gigahertz. Spionagedrohnen fliegen aber nicht auf bekannten Frequenzen, teilweise sogar ganz ohne. Sven Steingräber von Argus Interception hat das folgendermaßen zusammengefasst.
Wenn ich ein Spionageangreifer wäre, dann würde ich natürlich auf andere Frequenzbänder gehen. Ein Jammer hat nicht tausende Frequenzbänder, die er stören kann, sondern nur ein gewisses Maß. Und wenn da das Frequenzband gerade nicht drin ist, dann ist auch dieses Frequenzband mit dem Jammer, der dann eingesetzt wird, nicht jammbar. Diese Drohnen können auch gehärtet sein, sodass man mit einem Frequenzfinder keine Frequenzen finden kann, weil diese Drohnen schlichtweg keine Frequenz brauchen, um gewisse Areale abfliegen zu können. Über Wegpunkte fliegen die Strecken ab oder über ein vorprogrammiertes Flugszenario, was diese Drohnen dann abfliegen. Von daher ist es dann relativ schwierig, auch diese Drohnen zu finden, zu stören oder abzufangen.
Achim, ich weiß, du kennst so einen Fall auch aus deiner Erfahrung als Reservist, dass ein Jammer, also so ein Störgerät, nicht funktioniert hat. Worum ging es da konkret?
Ja, wir waren ja als Hamburger Heimatschutz im November vergangenen Jahres im Hamburger Hafen im Einsatz. Da war der britische Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth zu Besuch in Hamburg und wir hatten den Auftrag, das Schiff Tag und Nacht zu bewachen, auch mit Hilfe eines Systems zur Aufklärung von Drohnen. Ja, und am vorletzten Tag haben wir dann eine ziemlich große Drohne, ungefähr 1,5 mal 1,5 Meter groß, über dem Träger gesichtet.
Oh, und was habt ihr gemacht dann?
Ja, der zuständige Offizier vom Wachdienst ist sofort raus und hat versucht, das Gerät zu stören. Unser Jammer, Modell HP-47 für Experten, war immer griffbereit. Den hat man quasi wie eine Panzerfaust auf der Schulter, richtet den auf die Drohne und kann damit dann das GPS oder auch das Funksignal stören.
So, das habt ihr gemacht und das hat nicht funktioniert?
Nein. Und auch auf unserem Detektionssystem gab es keine Anzeige. Dabei hat uns dieses System, ich will da nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil ich da auch dem Dienstgeheimnis unterliege, dieses System hat uns in den Vortagen präziseste Informationen über verschiedene Drohnen, überwiegend von Hobbypiloten, geliefert. Aber eben nicht bei diesem großen und schweren Gerät, das definitiv kein Produkt von der Stange war. Aber Stefan, du hattest doch auch eine, ich sage mal, skurrile Erfahrung mit einer Drohne bei deiner Recherchereise in Litauen, oder?
Ja, jedenfalls mittelbar. Ich war bei so einem großen NATO-Manöver im Baltikum dabei. Da ging es um den Schutz der Ostflanke, war mit Heeresfliegern unterwegs. Das waren so Mediengruppen. Und ein Kollege war in einer anderen Pressetour mit Generalleutnant Alfons Mais. Zu dem Zeitpunkt war der noch Inspekteur des Heeres. Und er hat erzählt, der Kollege, beim Betanken und Munitionieren der Tiger-Kampfhubschrauber näherte sich eine Drohne, eine große Drohne, dem General und seinen Personenschützern auf knapp 15 Meter. Und es gab Riesenaufregung und auf Nachfrage hieß es dann später, es war keine unserer Drohnen. Russland hat also mal im NATO-Manöver vorbeigeschaut und kurz gegrüßt und wollte wohl auch zeigen, dass sie das können.
Klingt von außen erstmal komisch, witzig, ist aber eigentlich haarsträubend.
Genau, das war haarsträubend, ist auch ein bisschen beängstigend. Und wenn wir jetzt mal einen Zeitsprung machen von etwa einem Jahr und auf die Drohnensichtungen in Kopenhagen gucken. Da waren ja unbekannte Flugobjekte. Ende September haben die den gesamten Flugverkehr lahmgelegt für Stunden. Und das kurz vor diesem EU-Gipfel. Also sicherheitstechnisch für die Behörden natürlich ein super GAU. Und die Bundeswehr hat dort tatkräftig unterstützt mit einem neuen Abfangsystem. Achim, was weiß man darüber?
Ja, das war mit ziemlicher Sicherheit die neue Abfangdrohne von Argus Interception. Generalinspekteur Breuer hat der FAZ gesagt, dass man die Dänen mit einem neu entwickelten nicht-kinetischen System unterstützt habe, das in kürzester Zeit in die Bundeswehr eingeführt worden sei. Und ich gehe davon aus, weil es das einzige nicht-kinetische System der Bundeswehr ist, dass es sich dabei um die Netzwerferdrohne gehandelt hat. Also die rammt oder zerstört ihre Ziele nicht, sondern sie fängt sie ein. Und wie das genau funktioniert, hat mir Sven Steingräber von Argus Interception erklärt.
Wir haben unsere Systeme an die Bundeswehr ausgeliefert. Wir sind bei der Bundeswehr eingeführt und wir sind in der Lage, sobald eine Gefahr in der Luft detektiert worden ist, kann ich mittels Knopfdruck unsere Drohne zu der Stördrohne letztendlich bewegen, dass unsere Drohne dann automatisiert. Bedeutet, ich muss als Operator die Drohne nicht mehr selbst steuern. Das heißt, sie ist in der Lage, die Drohne zu verfolgen. Und sobald unsere Drohne die Freigabe bekommt, das Netz auszulösen, begibt sich unsere Drohne in Position und fängt dann die Drohne selbstständig ein und kann sie dann auch vollautomatisiert an einen vorher einprogrammierten Ablageort wieder ablegen.
Einfangen klingt gut, dann weiß man auch, von wem sie kam. Und das erinnert mich ein bisschen an die ersten Versuche, Drohnen mit Hilfe von eigens dafür abgerichteten Greifvögeln einzufangen.
Ja, das waren so die Anfangszeiten. Und ja, genau, wie du sagtest, was das Ergebnis betrifft, ist das auch gar nicht so weit weg davon. Denn man kann eben dann die erbeutete Drohne später auswerten, gucken, woher kommt sie, was hatte sie für einen Auftrag. Nochmal zur Argus Interception Drohne. Diese Netzwerferdrohne kann laut Steingräber auch mit gängigen eingeführten Detektionssystemen der Bundeswehr gekoppelt werden. Das heißt, sie kann mit dem System, die bereits vorhanden sind in der Bundeswehr zur Drohnenaufklärung, egal ob Radar, Optik oder per Frequenzermittlung, zusammenarbeiten.
Du hattest ja gesagt, Beispiel Heimatschutz Hamburg, dass euer System beim Flugzeugträgereinsatz die konkrete Drohne nicht erkannt hat. Warum eigentlich?
Also ich kann es nur vermuten. Herr Steingräber sagte mir selber auch und auch bei der Recherche ist klar geworden, es gibt Abwehrsysteme, die nutzen Datenbanken. In diesen Datenbanken sind viele, viele Drohnen hinterlegt. Das funktioniert hervorragend bei handelsüblichen Drohnen, aber eben nicht bei Systemen, die nicht marktverfügbar sind. Es gibt eben nicht das eine Gerät, das Drohnen identifizieren und nachverfolgen kann. Das hat mir auch Sven Steingräber so gesagt. Es geht immer um den Mix der Abwehrmaßnahmen.
Nur auf ein System zu setzen, ist dann relativ schwierig. Also dass man im Verbund arbeiten sollte, im sogenannten Layered Approach oder auf Deutsch im Zwiebelprinzip. Das heißt, dann im Zusammenspiel mit einem Radar, mit einem kamerabasierten System und dann vielleicht auch einen Frequenzfinder sozusagen, um nachher letztendlich ein vollumfängliches Bild zu haben. Es gibt momentan, jedenfalls kenne ich noch keins, kein System, was alles vollumfänglich detektiert oder letztendlich auch bekämpft. Das heißt, Drohnenabwehr bedeutet immer Verbundarbeit.
Und Drohnenabwehr bedeutet immer dazulernen. Du sagtest mir im Vorgespräch, Achim, dass die Bundeswehr da in den letzten Monaten schon Fortschritte gemacht hat. Inwiefern genau?
Ich konzentriere mich mal auf die sogenannten Effektoren, also die Geräte, die dafür sorgen, dass feindliche Drohnen in irgendeiner Art und Weise neutralisiert werden. Es gibt beispielsweise eine neue RAM-Drohne der Firma Titan Technologies aus München. Die hat sich in einem großen Wettbewerb in Frankreich der NATO durchgesetzt. Sie ist KI-gesteuert, sie sieht aus wie ein Modellflugzeug und soll mittelgroße Ziele wie zum Beispiel die russische Shahed-Drohne RAM. Auch da gibt es bereits einen Vertrag mit der Bundeswehr und auch bei der Infanterie tut sich was. Die Bundeswehr hat mehrere tausend Feuerleitvisiere namens SMASH bestellt. Ein Feuerleitvisier, wie es also jede Waffe, jedes Gewehr hat, in diesem Fall aber elektronisch. Das wird auf die Gewehre montiert und die Elektronik unterstützt den Schützen. Ganz verkürzt gesagt, gibt SMASH den Abzug erst dann frei, wenn die Drohne wirklich im Fadenkreuz ist. Das System kommt aus Israel und ist auch in der Praxis seit Jahren bewährt, heißt es.
Ist denn damit der einfache Soldat auf dem Gefechtsfeld dann gut genug geschützt? Wir wissen ja aus der Ukraine, dass inzwischen bis zu 70% der Verluste auf Drohnen zurückzuführen sind.
Also die Bundeswehr sagt ja selbst, und das ist auch klar natürlich die Meinung aller Experten, sie ist bei weitem noch nicht dort, wo sie sein müsste. Es wird aber viel getestet. Ich erinnere mich auch noch durch Gespräche mit Kameraden. Es wurden anfangs auch Trainings mit Schrotgewehren durchgeführt, aber eben bei Anfluggeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde ist es eigentlich schon zu spät, wenn man die Drohne überhaupt gesichtet oder gehört hat. Die Bundeswehr erprobt deshalb jetzt Detektoren, die den Soldaten schützen. Sie sind so groß wie ein Magazin, werden in den Magazintaschen mitgeführt. Die nennen sich Wingman und sollen eben den Soldaten rechtzeitig warnen. Und das Grundprinzip dahinter ist, es ist wichtig, dass bis runter zur kleinsten militärischen Organisation, also bis zur Gruppe mit etwa 12 Mann, die Soldaten gegen Drohnen nicht machtlos sind, weil sonst militärische Operationen nicht funktionieren. Wenn die Gruppe in ihrem Abschnitt nach wochenlanger Bedrohung durch Drohnen zermürbt ist oder eben auch kampfunfähig, dann funktioniert die nächsthöhere Einheit, der Zug, nicht. Dann funktioniert die Kompanie nicht. Und am Ende kann es eben sein, dass das Bataillon seinen Auftrag nicht erfüllen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass der einzelne Soldat geschützt ist. In Litauen haben die Bundeswehrsoldaten zusätzlich jetzt Anti-Drohnen-Ponchos erhalten. Das ist also ein Überwurf, der soll die Abwärme des Körpers minimieren und auch die Aufklärung durch Nachtsichtgeräte erschweren. Es wird also zurzeit wirklich eine große Bandbreite getestet.
Danke für dieses spannende Update, Achim. Ich weiß, du musst los zur nächsten Reserveübung. Viel Erfolg dafür und danke für deinen Einsatz.
Sehr gerne und bis bald, Stefan.
Und für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Der Fall Vuschkovic. Opfer oder Täter? Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Guter Rechtsschuss, der Ball geht ins Tor!
Da hat er sich mit nach vorne gemogelt, der Vuschkovic, und hat den eiskalt reingedrückt.
Vuschkovic trifft aus 25 Metern!
Mario Vuschkovic, der Dopingfall und die falschen Zweifel.
Fall Vuschkovic stellt EPO-Analysesystem in Frage.
You know me, I never took anything ever in my life.
Und ich muss sagen, natürlich habe ich ihm das abgenommen an der Stelle. Es gab keinen Ansatz zu sagen, also hier lügt einer oder hier verstellt sich einer oder hat jemand Tränen herausgequetscht.
Also es gab keine Verdachtsmomente im Vorfeld.
Nein. Mario Vuschkovic, Angriff aufs Anti-Doping-System.
Kass-Urteil im Fall Vuschkovic, eine Gefahr für den Weltsport.
Dopingfall Vuschkovic bald vor Menschenrechtsgerichtshof.
Hi Hendrik. Ich habe jetzt gerade die E-Mail vor mir und die ist echt der Hammer.